Da nun ein angehängtes E oft den Plural bedeutet, wie das S bei uns, wird der unerfahrene Schüler vermutlich einen Monat lang immer zu aus seinem Dativ Hund Zwillinge machen, bevor seinen Fehler entdeckt. Und auf der anderen Seite hat manch unerfahrener Schüler, der sich einen Verlust kaum leisten konnte, zwei Hunde gekauft und bezahlt und nur einen bekommen, weil ohne es zu wissen, diesen Hund im Dativ des Singulars gekauft hat, während tatsächlich annahm, redete im Plural. Wobei natürlich nach den strengen Regeln der Grammatik das Recht auf der Seite des Verkäufers lag und deshalb eine Klage auf Rückerstattung keinen Erfolg haben konnte. In Deutschland fangen alle Substantive mit einem Großbuchstaben an. Das ist nun mal eine gute Idee. Und eine gute Idee fällt in dieser Sprache notwendigerweise wegen ihrer Einsamkeit auf. Ich halte die Großschreibung der Substantive für eine gute Idee, weil man daran fast immer das Hauptwort erkennen kann, sobald man es sieht. Gelegentlich gerät man in einen Irrtum, weil man den Namen einer Person fälschlich für den Namen einer Sache hält und ziemlich viel Zeit mit dem Versuch vergeudet, einen Sinn herauszugraben. Deutsche Namen bedeuten fast immer etwas, und das trägt dazu bei, den Lernenden zu täuschen. Einmal habe ich eine Stelle übersetzt, die besagte, dass die wütende Tigerin ausbrach und den unglückseligen Tannenwald ganz und gar verschlang. Als ich mich gerade rüstete, das zu bezweifeln, entdeckte ich, dass Tannenwald in diesem Falle der Name eines Mannes war. Jedes Substantiv hat ein Geschlecht und in dessen Verteilung liegt kein Sinn und kein System. Deshalb muss das Geschlecht jedes einzelnen Hauptwortes für sich auswendig gelernt werden. Es gibt keinen anderen Weg. Zu diesem Zwecke muss man das Gedächtnis eines Notizbuchs haben. Im Deutschen hat ein Fräulein kein Geschlecht, während eine weiße Rübe eins hat. Man denke nur, auf welche übertriebene Verehrung der Rübe das deutet und auf welche dickfällige Respektlosigkeit dem Fräulein gegenüber. Sehen wir mal, wie das gedruckt aussieht. Ich übersetze das aus einer Unterhaltung in einem der besten deutschen Sonntagsschulbücher. Gretchen. Wilhelm, wo ist die Rübe? Wilhelm, sie ist in die Küche gekommen. Gretchen, wo ist das gebildete und schöne englische Mädchen? Wilhelm, es ist in die Oper gegangen. Um mit deutschen Geschlechtern fortzufahren. Ein Baum ist männlich, seine Knospen sind weiblich, seine Blätter sind sächlich. Pferde sind geschlechtslos, Hunde sind männlich, Katzen sind weiblich. Natürlich einschließlich der Kater. Jemands Mund, Hals, Busen, Ellbogen, Finger, Nägel, Füße und Leib gehören dem männlichen Geschlecht an und sein Kopf ist männlich oder sächlich, je nach dem Wort, das zur Bezeichnung gewählt wird und nicht nach dem Geschlecht der Person, die ihn trägt. Denn in Deutschland tragen alle Frauen entweder männliche oder geschlechtslose Köpfe. Jemands Nase, Lippen, Schultern, Brust, Hände, Hüften und Zehen gehören dem weiblichen Geschlecht an und seine Haare, Ohren, Augen, Kinn, Beine, Knie, Herz und Gewissen haben überhaupt kein Geschlecht. Der Erfinder der Sprache hat wahrscheinlich das, was vom Gewissen wusste, vom Hörensagen erfahren. Nun wird der Leser aus der oben angeführten Aufteilung erkennen, dass in Deutschland ein Mann vielleicht glaubt, sei ein Mann. Aber wenn daran geht, die Sache eingehender zu betrachten,
müssen ihm Zweifel kommen. Er stellt fest, dass er in nüchterner der Wahrheit eine überaus lächerliche Mischung ist. Und wenn er sich schließlich mit dem Gedanken zu trösten versucht, er könne sich wenigstens darauf verlassen, dass ein Drittel des Durcheinanders männlich und maskulin ist, wird der erniedrigende zweite Gedanke ihn schnell daran erinnern, dass er in dieser Beziehung nicht besser dran ist als jede Frau oder Kuh im Lande.